Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und blicken dabei auf unsere Lieblingsthemen Datenschutz und Informationsfreiheit. Das kommt beides heute auch wieder vor. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Ich bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg und an meiner Seite sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Hallo Stefan, das ist die Folge 100, die hier jetzt unter Follow the Rechtsstaat läuft. Das freut uns und passt gut dazu, dass wir das 100-jährige des Erich-Schmidt-Verlages gefeiert haben.
Das ist getimt.
Am vergangenen Freitag, also 100 Jahre sind wir. Also jedenfalls, was die Anzahl der Folgen angeht, noch nicht. Seit 100 Jahren gibt es den Podcast noch nicht. Aber seit 100 Jahren gibt es den wunderbaren, bis heute in Familienhand befindlichen Verlag mit ganz, ganz vielen tollen Menschen, die dort arbeiten und mit sehr viel Herzblut uns auch hier sowohl bei der Zeitschrift Privacy in Germany Ping als auch bei den mittlerweile 100 Follow the Rechtsstaatsfolgen und den Folgen, die es davor gegeben hat, unter anderem Namen. Die erste Ausgabe der Ping, die jetzt mehr als 10 Jahre zurückliegt, begann auf der Seite 1 mit einem Beitrag des, jetzt kommt nochmal, ersten Bundesdatenschutzbeauftragten Hans-Peter Bull, der damals Anfang oder Mitte 2013, das war noch bevor die Snowden-Welle richtig losging, schon die Forderung aufgestellt hat, doch die Verfassungsschutzdienste des Bundes und der Länder komplett neu aufzustellen bzw. sogar abzuschaffen. Mhm. Weite Teile von deren Arbeit, also soweit es um die tatsächlich Straftaten verhütende und aufklärende Arbeit, das doch der Polizei zuzuordnen, denen vielleicht auch ein paar Befugnisse zu geben, die sie im Augenblick nicht haben, die nur die Nachrichtendienste haben, Stichwort V-Leute, und die Arbeit der Verfassungsschutzbehörden zu reduzieren auf eine Zentralbehörde, die nichts anderes macht als Nachrichten zu sammeln. Also einen Nachrichtendienst, ja, in verschlankter Form, der tatsächlich nicht mehr ist als ein Nachrichtendienst. Das war die Forderung, die Hans-Peter Bull 2013 aufgestellt hat. Das ist im politischen Raum Verhallt.
Mhm. Und ja, diese Forderung, Nico, hat ja auch aus meiner Sicht jedenfalls besonderes Gewicht. Nämlich, er war ja nicht nur von 1978 bis 1983 Bundesdatenschutzbeauftragter, sondern er war auch Innenminister. Also er kommt eigentlich genau von dieser Seite derjenigen, die wissen, wie es innerhalb der Verfassungsschutzbehörden der Länder aussieht, wo da die Probleme sind, wie effektiv, wie hilfreich und wie problematisch diese Behörden sind. Er war Innenminister in Schleswig-Holstein von 1988 bis 1995, weiß also wirklich, wovon er spricht.
Ja, 2013, da waren die Zeiten schon längst vorbei. Es hat ja mal eine Partei gegeben, die noch 1998 zur Wahl angetreten ist und die Nachrichtendienste abschaffen wollten. Das waren die Grünen. Ja.
Wenn man die sich inzwischen auch dazu
die
gelernt
Grünen
haben.
Heute, wenn man sich, ja, kann man so und auch anders sehen. Wenn man sich die Grünen heute anschaut, dann ist davon nicht mehr viel die Rede.
Das ist vielleicht kein Lernprozess, aber ein Entwicklungsprozess.
Nein, richtig, ja. Und überhaupt ist, das kann man auch sehr, sehr kritisch sehen, wird im Augenblick eigentlich die Arbeit, die Wichtigkeit, die Struktur der Verfassungsschutzbehörden überhaupt nicht kritisch diskutiert. Und wenn man einfach doch sieht, dass wahrscheinlich die wenigsten von uns so ganz genau sagen können, was denn die zahlreichen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes tatsächlich machen, weil es ja doch dann schon auch immer noch Geheimdienste sind, dann ist es eigentlich erstaunlich, dass diese Behörden ein solches blindes Vertrauen genießen.
Ein Grund dafür kann der Grund sein, mit dem sich Hans-Peter Bull in seinem neuen Artikel zum Thema Verfassungsschutzbehörden in der FAZ beschäftigt. Die Verfassungsschutzbehörden haben ja in den letzten 2-3 Jahren eine besondere Bedeutung bekommen, weil aus dem politischen Raum heraus von dort auf Munition gehofft wird, mich bei der Frage, ob es sich bei der AfD, bei der Alternative für Deutschland, um eine extremistische Partei handelt, ob man die möglicherweise vom Bundesverfassungsgericht verbieten lassen sollte. Gibt es jetzt eine sehr interessante Entwicklung, auch gerade im Bundestag, wo zwischen den Fraktionen sehr unterschiedlich diskutiert wird, ob ein solches Verfahren sinnvoll ist oder nicht, ob das tunlich ist oder nicht. Und in dem Kontext meldet sich Hans-Peter Bull zu Wort und sagt etwas aus meiner Sicht jedenfalls Bedenkenswertes. Er sagt, die Politiker sind mit Blick auf den Aufstieg der AfD und die Problematik der AfD in eine Bürokratiefalle reingeraten. Sie schauen auf die Verfassungsschutzbehörden, die jetzt ihnen mehr oder weniger diese schwierige Aufgabe, sich mit der AfD politisch auseinanderzusetzen, auf administrative Weise abnehmen sollen. Und jetzt sollen offensichtlich, kritisiert Hans-Peter Bohl, die Verfassungsschutzbehörden das Material liefern, das eine politisch-moralische Auseinandersetzung mit der AfD unterstützt oder jedenfalls zum Teil auch an seine Stelle tritt. Und da sagt Bull ganz deutlich, dafür sind die Verfassungsschutzbehörden nicht da. Das ist nicht ihr Auftrag. Und er zeigt ganz deutlich, wo die, auch unter verfassungsrechtlichem Gesichtspunkt, wo die Problematik eines solchen Einsatzes von Verfassungsschutzbehörden liegt. Er sagt nämlich, dadurch wird die Meinungsfreiheit bedroht. Wenn politische Parteien, die können so extremistisch sein, wie sie wollen, systematisch beobachtet werden, wenn systematisch politische Äußerungen gesammelt werden, und das Ganze dann in öffentliche Berichte mündet, in denen Beurteilungen von Seiten des Verfassungsschutzes abgegeben werden, wie es denn jetzt um diese Partei steht, ob sie ein Verdachtsfall ist, ob es ein gesicherter Fall von Extremismus ist oder nicht, dann sagt Bull, dafür sind die Verfassungsschutzbehörden nicht da, wir brauchen eine politische Auseinandersetzung mit der AfD und keine administrative. Und er weist darauf hin, dass auch diese öffentlichen Äußerungen in den Verfassungsschutzberichten dieser Behörden, dass das natürlich Etikettierung sein, dass da politische Parteien mit einem Etikett versehen werden und letztlich damit, er nennt das sehr hübsch, finde ich von der sprachlichen Bezeichnung her sehr gut, amtliche Verrufserklärungen, die eine ganz klare politische Zielsetzung haben aus Sicht der anderen Parteien. Und das sei, bitteschön, nicht Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden. Und dazu hätten sie übrigens auch gar keine gesetzliche Befugnis. Das ist ja mit Sicherheit ein Eingriff in die freie Ausübung der Tätigkeit für die AfD, wenn staatliche Stellen wie die Verfassungsschutzbehörden sie etikettieren und sagen, das ist extremistisch. Das richtet sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und da fällt halt wieder, auch darauf verweist Hans-Peter Bull, dem Verfassungsschutz auf die Füße, dass sein Auftrag nicht klar genug gesetzlich geregelt ist. Die Verfassungsschutzbehörden sind zwar im Grundgesetz durchaus vorgesehen, allerdings gibt es da nur den 73 Grundgesetz, in dem eben drinsteht, im Rahmen der Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes, dass dort gearbeitet werden soll für den Schutz der freiheitlichen und demokratischen Grundordnung. Viel mehr und viel Konkreteres findet man aber auf einfach gesetzlicher Ebene nicht. Und all das kritisiert hat Peter Bull.
Genau, das ist uns so selbstverständlich geworden. Und es wird ja auch bislang, das muss man ja schon sagen, sagt Bull ja auch, von den Verwaltungsgerichten auch im Grundsatz gebilligt, ja, dass die Verfassungsschutzbehörden diese Etikettierungen, ja, Verrufserklärung, schöner Begriff dort, vornehmen. Auch diese Abstufung von Verdachtsfall und gesichert verfassungswidrig, das sind ja alles Erfindungen der Verfassungsschutzbehörden. Das steht ja so nicht im Gesetz. Und jetzt ist es dann eine Frage der Auslegung der Befugnisse und Aufgaben, ob man das daraus herleiten kann, laut der Verwaltungsgerichte, die bisher damit zu tun gehabt haben. Zuletzt wohl das Oberverwaltungsgericht in Münster. Sie haben das gebilligt, aber nicht zu Unrecht weist natürlich auch Bull darauf hin, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, weil das dürfte auch eine verfassungsrechtliche Frage sein, genau, ob das geht. Und wenn man die AfD nicht so mag oder überhaupt nicht mag oder eigentlich nur mit Abscheu auf das schaut, was die AfD schaut, möchte man das natürlich nicht, dass die AfD dort dann aufgrund solcher Grenzgänge, die die Verfassungsschutzbehörden machen, dann nachher Erfolge beim Bundesverfassungsgericht erzielen. Man stelle sich das einmal vor, was dann passiert. Das ist ja eine politische Nebenbemerkung. Das ist ja quasi ein Anführungszeichen Verdienst des jetzigen Bundesverfassungsschutzpräsidenten Haldewang, ein CDUler. der, nachdem sein Vorgänger, seinerzeit auch ein CDUler, Maaßen, ja, all die Dinge gemacht hat, die viele der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen und nicht und aus dem Amt gejagt wurde, es geschafft hat, indem jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung man der den Eindruck hat, die Verfassungsschutzbehörden sind eigentlich nur noch für die AfD da, ja, und überhaupt diese ganzen Kategorisierungen dort auch eingeführt hat mit gesichert und Verdachtsfall und Ähnlichem. Also seitdem die Verfassungsschutzbehörden unter Haldewang als AfD-Überwachungs- und Abwehrbehörden doch wahrgenommen werden, sind sie mehr oder weniger sakrosankt gegenüber Kritik, habe ich den Eindruck. Ja. Und das muss man den Betreffenden, oder die Klugheit muss man den Betreffenden schon auch unterstellen, dass das auch ein durchaus bewusster Schritt ist. So ja, schottet man sich die Kritik ab, so ja, schafft man sich eine Position, wenn es dann in die nächsten Haushaltsverhandlungen geht und es um Stellenaufwuchs geht. Du warst auch mal Behördenleiter und weißt, ja, wie man sowas macht, nicht? Oh ja. Und da ist der Beitrag von Bull wirklich nicht nur mutig, sondern auch klug. Das ist natürlich umso mehr Grund für alle, denen die Bürgerrechte am Herzen liegen, da also auch ganz genau hinzuschauen.
Zwei Dinge, glaube ich, noch zur Einordnung, ganz interessant. Ich glaube, die politische Strategie der, nennen wir sie mal, Altparteien gegenüber der AfD, dass man durch den Einsatz von behördlichen Stellen die AfD weniger attraktiv oder vielleicht sogar unwählbar macht, indem eben staatliche Stellen im Vorfeld sagen, die sind rechtsextremistisch, das scheint ja nicht aufzugehen, jedenfalls im Osten. Nach den letzten drei Wahlen scheint das nicht geschadet zu haben. Und die Landesverbände der AfD, die besonders weit rechts stehen, das waren in Thüringen und Sachsen, denen hat das nicht geschadet, dass staatliche Stellen letztlich vor ihnen gewarnt haben. Und der zweite Aspekt, du hast es auch schon angesprochen, dass die Verfassungsschutzämter jetzt nicht mehr in der Reformdebatte stehen. Verdanken sie auch jedenfalls ihrer neu gefundenen Funktion. Und trotzdem muss man daran erinnern, dass diese Behörden uns über Jahre und Jahrzehnte die größten, auch rechtsstaatlichen Kopfzerbrechen bereitet haben, dass sie, Stichwort NSU, nationalsozialistischer Untergrund, wirklich massiv versagt haben, dass sie eigentlich gerade mal rauskommen aus einer elementaren und im Fortbestand dieser Behörden absolut in Frage stellenden Diskussion, weil sie es nicht geschafft haben, die NSU aufzuhalten oder dort ordentlich zusammenzuarbeiten und das gut aufzuklären. Im Gegenteil, sie haben vieles noch verschlimmert. Über Hans-Georg Maaßen hast du schon gesprochen. Deswegen sind sie in gewisser Weise zu Unrecht Gewinner dieser Überlegungen, die Diskussion um die AfD und ihre Wählbarkeit jetzt auf eine administrative Ebene zu verlagern. Mhm. Bull bringt noch ein Argument, indem er sagt, diese Etikettierung, die da vorgenommen wird, die sei ja notwendigerweise vereinfachend. Das sei undifferenziert. Die AfD, die ja im allgemeinen Sprachgebrauch oder jedenfalls in weiten Kreisen inzwischen als faschistisch eingeordnet wird oder betitelt wird, sie generell als extremistisch darzustellen, das müsste man genauer sich anschauen und fordert zu einem differenzierten Bild auf. Dann kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, wer immer auch in der AfD ist, der kennt die Höckes, der kennt seine Höckes sozusagen und der weiß, was da an Äußerungen getätigt wird, und wer glaubt, das aushalten zu können, der muss sich letztlich das vorhalten lassen, was Kurt Tucholsky schon in der Weimarer Republik über rechtslastige Richter gesagt hat. Als Richter muss ich man, oder als Gruppenangehöriger muss ich mir auch das Schlimmste zurechnen lassen, was ein anderer in meiner Gruppe sagt oder tut. Und wenn ich mich davon nicht distanziere, dann bin ich halt Teil dieser Gruppe. Und auch das wird man den AfD-Anhängern sagen müssen. Unterm Strich, Hans-Peter Bull geht nicht so weit wie 2013, dass er die Auflösung der Verfassungsschutzämter ausdrücklich explizit fordert. Er fordert aber ganz deutlich, und das ist eine Tradition, eine Tendenz, die er seit 2013 durchhält, eine gesetzliche Neuformulierung des Auftrags der Verfassungsschutzämter als Inlandsnachrichtendienste, die eben im Rahmen von Vorfeldermittlungen tätig sind. Und da gibt er nochmal einen neuen Anstoß in der FAZ. Ein lesenswerter Beitrag, der wirklich viele Themen nochmal auch gut beleuchtet. Hat Spaß gemacht.
FAZ, 26. September, ganz genau. Wenn es eines gibt, durch das sich die Verfassungsschutzbehörden nicht so besonders auszeichnen, dann ist es durch Transparenz. Und damit sind wir schon im gewagten Übergang zum nächsten Thema, nämlich ein Interview mit dem Papst des Informationsfreiheitsrechts mit Friedrich Schoch, einem ehemaligen Richter, der
und jetzt, Professor,
und Professor ja, natürlich, ja, der jetzt bei LTO, hallo liebe Freunde von LTO, ganz frisch, sozusagen druckfrisch aus Anlass der, ist die dritte Auflage seines Kommentars zum IFG.
Beck Verlag, ja.
Ja, wir haben alle mit den Hufen gescharrt, weil die zweite Auflage mittlerweile, die war von 2016, also mittlerweile fast 10 Jahre alt. Jetzt kommt die dritte Auflage.
Die frohe Botschaft, die ist nochmal 300 Seiten länger geworden.
Zu dem unschuldig kleinen Informationsfreiheitsgesetz schafft es Herr Schoch, 1500 Seiten zu publizieren und spricht in dem Interview über die Bedeutung des IFG, über das immer noch nicht in die Tat umgesetzte Versprechen der Ampel, des IFG durch ein Transparenzgesetz zu ersetzen. Er erinnert daran an die, ja, es ist schon ein bisschen eine Kuriosität, dass wir im Jahre 2024 immer noch zwei Bundesländer haben, die gar kein Informationsfreiheitsrecht haben, nämlich bei Bayern, wo man es vielleicht, also jedenfalls manche in der Republik erwarten würden oder es nicht überraschend finden, dass sie aus der Reihe tanzen. Aber bei Niedersachsen weiß eigentlich niemand so richtig, warum die keine Informationen.
Wir hatten mehrere Anläufe
in den vielen, vielen Jahren, wo, glaube ich, alle, wo schon Schwarz und Grün und Rot und Gelb und alle miteinander und durcheinander regiert haben. In keiner Konstellation ist es gelungen, ein IFG dann auch zu schaffen. Also ein weißer Fleck auf der IFG-Landkarte, während wir in anderen Bundesländern, etwa in Hamburg, dann schon in die nächste Ausbaustufe gegangen sind und Transparenzgesetze haben. Das ist ein ziemlicher Flickenteppich, den wir haben bei den IFGs, zumal die sich dann auch wiederum untereinander immer wieder unterscheiden. Da haben wir ja auch schon Beispiele im Podcast gehabt, dass die Wissenschaftsfreiheit als Ausnahmegrund in Baden-Württemberg hochgewichtet wird und dann in Berlin eher nicht, ja, nur ein mehr oder weniger beliebiges Beispiel zu nennen.
Und wir hatten, und darauf geht Professor Schoch auch ein, die Entscheidung des 6. Senats des Bundesverwaltungsgerichts uns angeschaut, dass angeblich ab sofort IFG-Anträge nicht mehr anonym abgegeben werden dürften. Auch das beurteilt Professor Schoch ganz eindeutig und sagt, mit Verfassungsrecht und EU-Recht ist diese Auffassung kaum vereinbar. Also er ist ein sehr nobler und zurückhaltender Mann. Er lässt sich da doch zu klaren Worten hinreißen. Ganz wichtig fand ich auch in dem Beitrag in seinem Interview, dass er darauf hinweist, natürlich ist das eine Form der zusätzlichen Kontrolle. Wenn Verwaltung transparent ist, dann wird sie eben nicht mehr nur parlamentarisch und im Ausnahmefall gerichtlich kontrolliert, sondern eben dann auch durch die Öffentlichkeit. Und das hat eine gute Funktion. Insofern ein schönes, bekräftigendes Interview, das er dort LTO gegeben hat.
So, und nochmal, liebe Freunde von der LTO, jetzt erwarten wir von euch natürlich Dankbarkeit, dass wir hier auch über die wunderbaren Beiträge sprechen, die ihr doch immer wieder veröffentlicht. Vom Informationsfreiheitsrecht dann in der letzten Folge bereits angekündigt, noch einmal zu einer der Entscheidungen, die der Europäische Gerichtshof am 4.10. an dem Brückenfreitag getroffen hat. Ein Fall, der im Prinzip aus einer ganzen Serie von Vorlagebeschlüssen des ersten Senats, des Zivilsenats des Bundesgerichtshofs stammt. Da geht es immer wieder, und der erste Zivilsenat lässt da nicht locker, um die Klagebefugnisse. Es ging um die Klagebefugnisse der Verbraucherschützer in bereits zwei Entscheidungen, die der EuGH getroffen hat. Und in einem weiteren Vorlagebeschluss, das ist der Fall Lindenapotheke, ging es um die Konformität von Klagebefugnissen der Wettbewerber nach dem deutschen Wettbewerbsrecht mit der DSGVO. Das ist in der DSGVO eigentlich so deutlich nicht vorgesehen und auch wohl in den meisten europäischen Ländern in dieser Form unbekannt. Da sind es dann zwar Verbände, die auch wegen Wettbewerbsverstößen klagen können in anderen Ländern. Oft ist es auch eine staatliche Behörde, die über das Wettbewerbsrecht wacht und dann einschreitet. So etwas haben wir in Deutschland nicht, sondern wir haben das ist ja eine ganz, ganz alte Tradition, die, glaube ich, mindestens ein Jahrhundert auf dem Buckel hat, dass ein wichtiges Instrument der Durchsetzung von Wettbewerbsrecht die Klage der Wettbewerber ist, nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, UWG. Und es gibt eigentlich, solange es das Datenschutzrecht gibt, dann wiederum sowieso den Streit darüber, ob und inwieweit Datenschutzverstöße zugleich Wettbewerbsverstöße nach dem Wettbewerbsrecht sind. Und wenn sie es dann tatsächlich sind, dann konnte man sich bislang darüber streiten, und das ist der Grund, warum das zum EuGH gegangen ist, ob denn tatsächlich, also ob das denn überhaupt die DSGVO zulässt, dass man durch nationalstaatliche Regelungen dann Klagebefugnisse der Wettbewerber schafft, die letztlich darauf gerichtet sind, also zwar auch vom Wettbewerbsrecht ausgehen, aber darauf gerichtet sind, einen Verstoß gegen die DSGVO abzustellen bzw. zu sanktionieren.
Und es ist wie immer, lieber Nico, wenn man den EuGH sowas fragt, dann sagt er natürlich. Klar, die Datenschutzgrundverordnung steht anderen Klagemöglichkeiten hier nach dem Wettbewerbsrecht nicht entgegen. Man darf sich also auch als Wettbewerber, hier ging es um zwei Apotheken, die sich gegenseitig behagt haben, durchaus auf einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung berufen, der einen selbst auch gar nicht sozusagen in eigenen Rechten betrifft. Hier ging es darum, dass eine Apotheke der anderen Apotheke gram war, weil sie apothekenpflichtige Arzneimittel über Amazon vertrieben haben. Und da wies die klagende Apotheke darauf hin, dass die Kunden ja in dem Kontext, bei dem Stellvorgang, Online-Stellvorgang, jede Menge personenbezogene Daten, Name, Lieferadresse und Ähnliches angeben würden. Und dafür würden sie gar keine Einwilligungserklärung abgeben. Das seien doch Artikel 9 Daten, das sei doch alles ganz furchtbar tabu letztlich. Und deswegen sei dieser Vertriebsweg, jedenfalls was apothekenpflichtige Arzneimittel anging, unlauter, mangels Datenschutzkonformität. Und der EuGH macht das, was er regelmäßig macht in solchen Fällen. Er sagt, doch, geht schon. Hilft doch dem Datenschutzniveau. Also, auf geht's. Hat er das zugelassen und damit eine sehr lange Debatte auch in Deutschland beendet. Jetzt kann man darüber streiten, ob zu Recht oder zu Unrecht, aber jedenfalls endgültig und klar. Jetzt haben alle die Sicherheit, ja, ich kann als Unternehmen auch wegen Datenschutzverstößen von der Konkurrenz abgemahnt werden und auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Da sind wir schon mal weiter. Ein wichtiger Aspekt dieser Entscheidung.
Damit hat Köhler, die UWG-Koryphäe, endgültig den Kampf um Artikel 80 DSGVO verloren. Da haben damals viele sehr aufgehorcht, als Köhler, nachdem die DSGVO da war, aus Artikel 80 sehr weitreichende Einschränkungen von Klagebefugnissen auch der Mitbewerber ableiten wollte. Aber er hatte durchaus ins Schwarze getroffen, dass der Artikel 80 das so richtig eigentlich nicht vorsieht. Er ist überschrieben mit Vertretung von betroffenen Personen und hat auch ersichtlich dort den Anspruch, dies zu regeln. Also zu regeln, wer denn alles noch klagen kann, außer den Betroffenen. Und dann gibt es den 80 Absatz 1, der eine sehr komplizierte Regelung ist die dazu geführt hat, dass es zwei Vorlagebeschlüsse des BGH gegeben hat. Da geht es darum, welche Organisationen anstelle von Betroffenen klagen dürfen. Also ob etwa ein Verbraucherschutzverband eine solche Organisation ist im Sinne von 80 Absatz 1. Und Köhler hatte da Zweifel dran angemerkt. Diese Zweifel sind aber jetzt dann doch Makulatur, weil der EuGH das zweimal bestätigt hat. Im zweiten Absatz von 80 Absatz 1 geht es dann gar nicht darum, dass jetzt Betroffene jetzt wiederum andere Organisationen einschalten, damit die Klagen einreichen für sie. Sondern im 80 Absatz 2 geht es darum, dass Einrichtungen und Organisationen oder Vereinigungen unabhängig von einem Auftrag der betroffenen Person das Klagerecht haben. Das steht unter dem Vorbehalt entsprechender Regelungen im innerstaatlichen Recht, aber billigt dann diese halt auch ausdrücklich. Naja, und wenn es um Wettbewerbsverstöße oder mutmaßliche Wettbewerbsverstöße eines Apothekers geht, dann ist natürlich der andere Apotheker, der jetzt abmahnt und klagt, der ist weder eine Einrichtung noch eine Organisation und noch eine Vereinigung, sondern er ist einfach Wettbewerber. Also es ist im Wortlaut nach im Artikel 80 weder in Absatz 1 noch in Absatz 2 vorgesehen. Aber der EuGH sagt, wie du schon vorab so schön gesagt hast, fast viel hilft viel. Und sagt dann aus meiner Sicht in schon fast penetranter Plumpheit, dass also man eben der DSGVO nicht entnehmen könne, dass sie solche Klagerechte, die es nach dem Recht der Mitgliedstaaten gibt, einschränken wolle. Ja, dass man das so sehen kann, gar keine Frage. Dass man das so verargumentieren kann, auch gar keine Frage. Aber also ich bezweifle, dass diejenigen, die den Artikel 80 formuliert haben, sich das so vorgestellt haben, dass es dann letztlich doch wieder... Weil wenn man das einmal zu Ende denkt, läuft damit der Artikel 80 weitestgehend ins Leere. Eigentlich hat er den Sinn, sozusagen einen Rahmen zu schaffen für das, was im Artikel 80 zugelassen ist als Klagerechte, ist immer nur dann zugelassen, so steht es in 80 in beiden Absätzen drin, wenn das Recht ist mit der Mitgliedstaaten, die es vorsieht. Bloß wenn es sich so verhält, dass wenn das Recht der Mitgliedstaaten Klagerechte nach Datenschutz vorsieht, dass das also immer den Segen des EuGH hat, dann bleibt eigentlich von Artikel 80, oder wenn man dann die Frage stellt, was soll denn eigentlich noch der Artikel 80 in seinen beiden Absätzen, fällt mir jedenfalls nichts mehr ein, was denn der eigentlich dann noch soll, weil das ist einfach, also EuGH scheint den für überflüssig zu halten.
Hat ihn jedenfalls sehr schön formbar gemacht.
Ja.
Es gibt einen zweiten Aspekt in der Entscheidung, die vielleicht auch nicht zu erwarten war, ohne weiteres auch Folgen haben wird, nämlich die Frage zum Personenbezug dieser Daten beim Bestellvorgang. Da stellt sich ja die interessante Frage, wie ist denn das, wenn ich online Medikamente bestelle? Bei rezeptpflichtigen oder bei apothekenpflichtigen Medikamenten ist es relativ klar, da muss ich das Rezept mitschicken und dann ist klar, auf wen sich diese besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 Gesundheitsdaten beziehen. Es ist noch eine kleine Brücke dazwischen, es sind ja nur Medikamente, die ich bestelle. Ich gebe ja in der Regel keine Diagnose dort rein zur Apotheke, aber bei vielen Medikamenten kann ich eben sehr genau sagen, na, das ist für diese und jene Erkrankung. Und damit sagt der EuGH auch, das reicht, um zu sagen, es sind Artikel 9 Daten. Aber tricky, es ist in dem Kontext für den Fall, dass ich keine verschreibungspflichtigen Medikamente bestelle, ist ja gar nicht klar, für wen ich bestelle. Ob das also sozusagen meine personenbezogenen Daten sind oder die von Dritten. Ich kann ja auch für den Nachbarn bestellen oder für die Freundin oder für die Oma. Und da sagt der EuGH was sehr Interessantes. Der sagt nämlich zum einen, naja, wenn das möglicherweise zum Beispiel von der Online-Apotheke falsch zugeordnet wird, also dort, was Gott verhüten möge, ein Profil aufgebaut wird von dem Besteller, in dem drin steht, der hat die folgenden Diagnosen, dann wäre möglicherweise dieses Profil falsch, weil er das gar nicht für sich bestellt hat, sondern für Dritte, die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente, aber auch unzutreffende personenbezogene Daten sind ja personenbezogene Daten, sagt er, EuGH vollkommen zutreffend und deswegen sagte, das Problem ist gar nicht so groß und hilft sich damit, dass die Arzneimittel ja zwar nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und nicht mit absoluter Sicherheit, aber eben doch nach den üblichen erwartbaren Umständen sehr wohl für den Kunden bestimmt sei und mehr als so eine gewisse Wahrscheinlichkeit brauchte es nicht, um diese Daten als Artikel 9 Daten des Bestellers zu behandeln. Und das ist nochmal ein Schrittchen, den der EuGH da geht. Und aus meiner Sicht sehr interessant, nicht zwingend, das so zu sehen. Und auch dort stellt man sich wieder die Frage, ja, müsst ihr denn jetzt unbedingt den ohnehin problematischen Artikel 9, mit dem ja ganz schwer nur umzugehen ist, müsst ihr den jetzt auch noch weit auslegen und die Anwendungsfälle noch ausweiten? Und auch da sagt der Europäische Gerichtshof das, was er immer sagt, wenn es um Datenschutzfragen geht. Naja, Ziel der Datenschutzgrundverordnung ist ja, siehe Erwägungsgründe 1 und 10, Ziel ist ja, ein besonders hohes Datenschutzniveau zu gewährleisten. Und weil wir das vorhaben, müssen wir das weit verstehen. Also reicht uns eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es besondere Kategorien personenbezogener Daten des Bestellers sind, schon aus. Und damit haben wir wieder die Reichweite der Datenschutzgrundverordnung glorreich ausgeweitet.
Das gilt jetzt nicht für alles, was in einer Apotheke verkauft wird, sondern gilt für apothekenpflichtige, also nicht für verschreibungspflichtige, sondern für apothekenpflichtige Medikamente, die in der Apotheke verkauft werden. Jetzt bin ich nicht im Gesundheitsrecht firm, deswegen habe ich nur eine vage Vorstellung, was jetzt für Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Medikament zwar nicht verschreibungspflichtig ist oder irgendwas, was man in der Apotheke kauft, zwar nicht verschreibungspflichtig ist, aber apothekenpflichtig ist. Das kann man nachvollziehen, dass, also wenn man jetzt einfach das als Gesetz ansieht, dass wenn ich irgendwie ein schweres Medikament verschreibungspflichtig ist, da hat keiner Zweifel, dass das der Umstand, dass ich das gekauft habe, dass das Gesundheitsdatum ist. Das ergibt sich schon aus dem Sinn des Schutzes von Gesundheitsdaten, dass dem so ist, weil dann eben Rückschlüsse gezogen werden können auf den körperlichen Zustand, auf Krankheiten und so weiter und so fort. Ja, das gilt dann eben nicht nur bei jetzt schweren Arzneimitteln, sondern offensichtlich auch bei leichten Arzneimitteln, aber eben nicht dann bei irgendwelchen Lutschtabletten oder Tampons oder was es noch so alles in der Apotheke gibt. Genau, ja, also sondern nur bei den Sachen, die nur in der Apotheke verkauft werden dürfen. Ja, also wieder ein Urteil mit dem Schönen, wo das dann an entscheidender Stelle wieder das hohe Schutzniveau der DSGVO als Argument bemüht wird. Ich weiß nicht, in wie vielen Entscheidungen wir das schon alles gelesen haben. Wir werden es sicherlich auch demnächst wieder in einer Entscheidung des EuGH lesen. Aber ich glaube, an dieser Stelle ist dann Zeit für einen Cliffhanger. Denn schauen wir mal, was uns bis zu unserem nächsten gemeinsamen Podcast, du gehst ja jetzt erstmal ein bisschen in Ferien, nicht?
Ja.
Ja, ich bin Anwalt, kann mir keine Ferien leisten.
Och, Nico.
Also jedenfalls nicht um diese Jahreszeit. Schauen wir mal, was uns dann bis zu deiner Rückkehr aus dem Urlaub der EuGH wieder alles neu beschert. Für heute erst einmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.